HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit der Literaturwissenschaftlerin und Essayistin Silvia Bovinschen, die sich zuletzt mit einem Phänomen beschäftigt hat, das uns alle angeht. Dass wir großartig finden, wenn wir noch keine 20 sind, dass wir fürchten, wenn wir auf die 40 zugehen und mit dem wir uns irgendwie arrangieren müssen, wenn wir zur Generation 60 plus gehören. Vom Älterwerden ist die Rede. Frau Bovinschen, herzlich willkommen.
Guten Tag, ich freue mich auch.
Frau Bovinschen, wer so ein Buch schreibt, muss mit einem uncharmanten Einstieg rechnen. Sie sind Jahrgang 1946. Das rechnet sich leicht. Man kommt auf roundabout 60. Für einen Bundespräsidenten ist das gerade das rechte Einstiegsalter. Warum war das für Sie die richtige Zeit, sich mit dem Älterwerden zu beschäftigen und schon so eine Art Bilanz zu ziehen?
Na, Bilanz weiß ich nicht, aber 60 ist immer noch so eine Zahl. Für eine Frau wahrscheinlich mehr als für einen Mann. Und wie Sie gerade sagen, für Bundespräsidenten geradezu lächerlich jung. Ich finde auch nicht, dass man da alt ist. Bei mir kam hinzu, dass ich immer krank war und auch behindert in Teilen. Und da machte ich eben Erfahrungen sehr früh, also der Einschränkung, die sonst vielleicht eher älteren Leuten widerfahren. Und da dachte ich, du kannst mal drüber nachdenken, was älter werden für dich ganz persönlich, was das eigentlich bedeutet. Ich habe mein Leben lang, wenn ich etwas geschrieben habe, immer über Dinge geschrieben, die mich interessierten, die mich irgendwie bewegten, ganz subjektiv. Und in der Hoffnung, dass ich schlauer werde, meistens wird man ja nicht schlauer, dachte, jetzt machst du mal ein paar Überlegungen, wie es dir ergangen ist mit dem Älterwerden, vielleicht kriegst du da was raus.
Nun haben Sie sicherlich nicht damit gerechnet, dass Sie mit Ihrem Buch sozusagen im Trend liegen. Helmut Karasek hat darüber geschrieben, Martin Walser, Henning Scherf und natürlich Johannes Heesters im Verbund mit seiner Frau Simon Rethel. Diese und noch viele andere befassen sich mit dem Alter. Möglicherweise formiert sich da gerade sowas wie eine Bewegung. Was meinen Sie?
Ich weiß nicht, ob es eine Bewegung ist, aber Sie haben vollkommen recht, es ist eine geradezu groteske Anhäufung, eine publizistische. Das konnte ich wirklich nicht wissen, als ich anfing, mir meine Notizen zu machen, wie gesagt, zunächst wirklich nur für mich selbst, war das noch nicht im Schwange. Irgendwann erschien dann das Buch von Schirmacher, da dachte ich, ach ja, ist vielleicht auch ein öffentliches Thema, also es muss nicht nur dich allein interessieren. Und jetzt ist es wirklich so ein Boom. Ja, man kann mal überlegen, warum das so ist. Und es gibt einige naheliegende Erklärungen. Zunächst mal ist natürlich dieses Thema dadurch in die Öffentlichkeit sehr stark getreten, dass man diese demografischen Daten plötzlich auf dem Tisch hatte. Das ist also Stichwort Überalterung der Gesellschaft, die Konsequenzen für die Sozialsysteme, die das in Zukunft haben wird und so weiter und so weiter. Das brauche ich ja jetzt nicht weiter auszuführen. Dadurch ist natürlich dieses Thema politisch und öffentlich sehr wirksam geworden. Ich glaube aber, es gibt noch einen anderen Grund. Ich glaube, es wird eine Generation alt und vielleicht die erste, die sehr verschont aufgewachsen ist, die keinen Krieg erlebt hat, die keine Hungersnot erlebt hat, die keine Einschränkungen erlebt hat, die wird jetzt alt. Und an allem anderen schien man immer was verändern und verbessern zu können. Und jetzt plötzlich steht diese Generation mehr oder weniger fassungslos vor einem Phänomen, an dem sich wirklich gar nichts ändern lässt, vorläufig, nämlich, dass man älter und alt wird, dass man schließlich alt wird und dann natürlich auch irgendwann stirbt. Vielleicht spielt da eine gewisse Fassungslosigkeit, möchte ich fast sagen. Ich weiß das aber nicht, das ist spekulativ, was ich jetzt hier sage, aber könnte eine Rolle spielen.
Frau Bovinschen, Sie haben es eben schon kurz anklingen lassen. Wir haben uns zu diesem Doppelkopfgespräch nicht in einem Studio verabredet, sondern in Berlin in Ihrer Wohnung. Und das aus triftigem Grund. Sie sind an Multipler Sklerose erkrankt. Älter werden und chronisch krank zu sein, heißt das, dass man sich früher und vielleicht auch intensiver mit der Endlichkeit der Dinge und natürlich auch des Lebens auseinandersetzt?
Das könnte schon sein. Und wenn Sie über 30 Jahre chronischen krank sind, dann ist diese Krankheit irgendwann wie das Leben selbst. es handelt sich um Fristen. Also sie hoffen immer, dass es eben noch gut ein Stück weitergeht. Aber natürlich denkt man dann früher über solche Sachen nach. Und wie ich schon sagte, es ist die Anmaßung, über das Alter oder über das Älterwerden zu schreiben, als jemand, der aus heutiger Sicht mit 60 noch gar nicht so furchtbar alt ist, dachte mir, das kannst du dir anmaßen, weil ich eben diese Einschränkungserfahrungen schon so früh machte. Ich habe eine Freundin, die ist über 80, und wenn die mir erzählt, oh, ich brauche so morgens so lange zum Anziehen, da kann ich nur sagen, kenne ich alles. Ja. Und da dachte ich, naja, dann ist es dir vielleicht erlaubt, über dieses Thema zu schreiben.
Ihr Buch ist keine Autobiografie und auch natürlich keine Anleitung zum Älterwerden. Es sind vielmehr Notizen über Alltagserlebnisse, über Gefühlslagen, über die Weltpolitik, über Marika Röck und ihren kleiderästhetischen Fundamentalismus. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Warum haben Sie jetzt diese Form der Notizen gewählt?
Ich habe die gar nicht gewählt. Wie gesagt, ich habe am Anfang vor 5, 6 Jahren habe ich damit angefangen, ganz sporadisch, habe das manchmal auch Monate vergessen. Ich steuerte so auf meinen 60. Geburtstag zu und dachte, machst du dir mal ein paar Notizen, was dir so am Älterwerden auffällt, wie dir das im Laufe deines Lebens vorgekommen ist. Also man wird ja vom ersten Tag seines Lebens an älter. Und ich dachte mir, man muss mal gucken, wann dir das auch schon in früheren Jahren mal sinnfällig geworden ist, mal so ins Bewusstsein. Klar, wenn man 60 wird, denkt man automatisch mal drüber nach, vielleicht auch schon mit 50 und viele auch schon mit 40. Aber wann ist dir das in deiner Kindheit eigentlich auffällig geworden, dass du täglich älter wirst? Und da habe ich mal so ein paar Notizen mir gemacht, ganz sporadisch, ganz verstreut. Und das war wirklich nicht zur Veröffentlichung gedacht. Und es fing dann an, mir aber immer mehr Spaß zu machen. Und dann habe ich es mal jüngeren Freunden gegeben, weil ich dachte, gibt es mal Jüngeren, wenn die sagen, nee, das ist wirklich todlangweilig. Und die haben aber nicht gesagt, es ist todlangweilig, die haben gesagt, das musst du veröffentlichen. Dann habe ich das natürlich nochmal überarbeitet und ergänzt. Und dadurch ist dieses merkwürdige Sammelsurium, ich gab dafür keine bessere Bezeichnung als Notizen. Es sind ja so Kleinerzählungen und so kleine Geschichten und Überlegungen. Also es ist wirklich ein Mischmasch. Und dachte ich, ja Gott, wenn die jungen Leute da in dem Verlag diesen Mischmasch gerne veröffentlichen wollen, dann sollen sie es tun.
Sie sagen Mischmasch, es ist aber eine Komposition, würde ich dagegen halten.
Also ja, schon noch mal ein bisschen, weil ich meine, man geniert sich ja, wenn man da so Kraut und Rüben abgibt, aber es ist schon eine Mischung. Also ich habe auch keine gute Bezeichnung dafür.
Ja, aber auf jeden Fall fügen sich Ihre Betrachtungen über wegsterbende Badegäste in einem kleinen Frankfurter Freibad sehr gut mit Ihren Kindheitserinnerungen und auch mit dem, was Sie über Tierfilme denken. Darf ich Sie kurz bitten, eine kleine Passage aus Ihrem Buch vorzulesen?
Ja, natürlich. Untrügliches Anzeichen des Älterwerdens. Ich ertappe mich beim Konsum von Tierfilmen im Fernsehen. Das hätte ich nicht von mir gedacht. Ich höre aber wieder damit auf. Ich kann den verschmunzelten, onkelhaften Tonfall der Kommentatoren nicht ertragen.
Kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. Sie haben sich zunächst ein Damenprogramm gewünscht. Wir hören zuerst eine Mezzosopranistin, Angelika Kirchschlager, mit ihrer Partnerin, der Sopranistin Barbara Bonny, und einem Lied von Robert Schumann. Es heißt Erste Begegnung.
Ich habe das kürzlich geschenkt bekommen von einem sehr lieben Menschen. Und ich höre das jetzt dauernd, also Robert Schumann mag ich eh sehr gerne. Und diese beiden Frauen singen das in so einer zuversichtlichen Weise. Das gefällt mir.
Vor dem Rosenbusch, oh Mutter, von den Rosen komm ich. An den Ufern jedes Wassers soll stehen und knuspen. Vor den Rosen komm ich. An den Ufern jedes Flusses soll die Rosen stehen in Blüte. Von den Rosen komm ich, von den Rosen soll die Rosen stehen in Blüte. Brach mit Seufzen mir die Rosen. Vor dem Rosenbusch, von dem Rosenbusch, oh Mutter.
First Encounter, erste Begegnung, heißt das Duett, das wir eben gehört haben, interpretiert von Angelika Kirchschlager und Barbara Bonny. Silvia Bovenschen, Essayistin und Literaturwissenschaftlerin, heute zu Gast in HR2 Doppelkopf. Gibt es erste Begegnungen, die Ihnen besonders wichtig waren?
Ja, das verrate ich aber nicht.
Dann möchte ich ein bisschen was verraten. Ich habe da von einer ganz besonderen ersten Begegnung gelesen. Die soll in Frankfurt um 1965, 66 herum gewesen sein. Und es heißt, sie seien zu dem großen Philosophen und Soziologen Theodor W. Adorno in die Vorlesung gegangen und sollen beschlossen haben, hier bleibst du sitzen, bis du das kapierst.
Also ich weiß, eine lange Geschichte und in dem Buch habe ich das so ein bisschen angedeutet. Ich wollte damals, ich war Schülerin, ich weiß nicht, ich war 16 oder 17 Jahre alt, ich war Schülerin und wollte Schauspielerin werden, wie viele Mädchen in dem Alter. Und hatte mich einer Studentenbühne angeschlossen, das heißt, die haben mich aufgenommen, verwunderlicherweise. Und die verschwanden immer dienstags und donnerstags, ließen die Textbücher fallen und verschwanden in einen Hörsaal. Und da dachte ich, war neugierig einfach, wo gehen die hin, da gehst du jetzt mal mit. Und dann bin ich da mitgegangen und das war ein riesiger Hörsaal, also es war fast ein gesellschaftliches Ereignis damals, diese Adorno-Vorlesung über Ästhetik. Und ja, da saß ich da klein dazwischen und habe überhaupt nichts, außer unten aber habe ich nichts verstanden. Aber ich war irgendwie fasziniert, also irgendwann was, wie der das Denken so vorgeführt hat, hat mich hochgradig elektrisiert. Und dann dachte ich, faule Sau, ne? Nicht, das lese ich jetzt alles, das habe ich nachher auch getan, aber ich weiß noch, dass ich damals dachte, ich bleibe jetzt einfach hier sitzen, bis ich das verstehe. Ein bisschen ist es dann auch so gekommen.
Man kann tatsächlich durchaus sitzen, Adorno dann irgendwann mal begreifen.
Ja, irgendwas an der ganzen Atmosphäre und wie er das vorgetragen hat, das, und irgendwas, ich, also es, er muss mir irgendwas am Denken vorgeführt haben, was mich fasziniert hat.
Ja, Sie haben ja dann später auch Soziologie und Philosophie studiert.
Ja, das resultierte daraus natürlich.
Nach Berlin war ja Frankfurt in den 60er Jahren eine Hochburg der Studentenbewegung. Und Sie, Silvia Bovenschen, waren von Anfang an dabei, sind also, ob Sie das wollen oder nicht, eine alte 68erin. Ist das ein beschwerliches Erbe?
Überhaupt nicht. Also man erfährt diese Zuschreibung. Das Problem ist natürlich, dass 68, das ist ein Stichwort, aber in Wahrheit gab es in dieser Bewegung sehr viele Facetten. Sie war nicht so homogen, wie sie heute in der Darstellung gerne erscheint. Und manches da an dieser Bewegung, wie sie heute so dargestellt wird, da erkenne ich mich wieder und in anderen Dingen gar nicht. Das ist so. Aber es nimmt jetzt nicht einen so großen Raum in meiner Biografielegende ein, als dass ich mich allein dadurch definieren würde. Das ist ein Ereignis in meiner frühen studentischen Zeit, aber es gab andere Ereignisse in meinem Leben, die genauso wichtig waren für mich oder wichtiger.
Aber es ist ja eigentlich auch nicht nur Historie, oder, die irgendwann mal beendet war?
Nein, gar nicht. Es gab ja vieles, was ich daran, an dieser Bewegung, was ich gut fand. Ich meine, das können sich heute junge Leute nicht mehr vorstellen, wie vermufft und vergreist diese Zeit war. Und das war so ein Aufbruch, das war auch witzig, das war auch befreiend. Und da lachte man eben, wenn dem Bürgermeister die Amtskette in der Suppe hängt. Und es hatte so, am Anfang hatte es wirklich so eine Aufbruchselemente. Und ja, vieles fand ich daran auch nicht schlecht und finde es auch nach wie vor nicht schlecht. Da müsste man jetzt im Einzelnen drüber reden. Ja, also das wird ja immer so pauschal gehandhabt. Ich meine, natürlich so Sachen wie Raff, das lief dann aus dem Ruder und dann hat sich das auch so ziemlich schnell dissoziiert in so fast stalinistische oder leninistische Kadervorstellungen auf der einen Seite und das anarchistische Element ist sehr schnell in diese wirklich verbrecherischen Maßnahmen der RAF gemündet. Da hatte ich mich aber schon total ausgeklinkt, das war nicht mehr meine Sache.
Dann kommen wir zu einem weiteren Stück aus Ihrem musikalischen Damenprogramm. Sie, Silvia Bovenschen, haben sich La Stupenda, die große Sopranistin Joan Sutherland, gewünscht.
Eher die andere, die das mit ihr singt, nämlich die Marilyn Horn. Ich bin keine Kennerin, ich will mir da nichts anmaßen. Aber ich verliebe mich manchmal in Stimmen. und eine Stimme, meistens Altistin oder Mezzosopranistin, und eine Stimme, in die ich mich ganz früh verliebt habe. Da lag ich das erste Mal 3 Monate im Krankenhaus und war 24 Jahre alt, glaube ich. Hatte bis dahin meine Eltern so ein bisschen mit Elvis Presley und solchen Sachen geärgert. Das konnte man damals ja noch. Und lag da und hatte plötzlich das Gefühl, du willst jetzt Opern hören. Du musst, das Einzige, was dir jetzt hilft, wäre Opern zu hören. Und das habe ich dann auch gemacht und habe da beliebig, habe meine Freunde gebeten, mir sowas ranzuschleppen. Es war damals ja noch, man hatte noch nicht so kleine Sachen, es war noch sehr schwierig. Riesige Kopfhörer und riesige Apparaturen, aber ich habe es hingekriegt. Und da war eben dann eine Stimme, weil ich plötzlich die hörte, dachte ich, das ist ja eine tolle Stimme. Das war die Stimme der Mezzosopranistin Marilyn Horn. Und eins der großen Opern ist da diese Semiramis. Und da gibt es am Anfang so ein Duett zwischen ihr und der Sutherland, was ich dachte, das bist du dir schuldig, das bringst du in die Sendung, das bist du dieser frühen Liebe schuldig zu dieser Stimme.
Zu Gast in HR2 Doppelkopf ist heute Silvia Bovenschen, die Literaturwissenschaftlerin und Essayistin. Frau Bovenschen, eben haben wir 2 Sängerinnen gehört und da bleibt nur festzustellen, so einvernehmlich können Frauen miteinander sein. War das bei Ihnen im Frankfurter Frauenrat auch immer so, wenn wir da nochmal zurückgehen in die wilden Studentinjahre?
Nein, das war überhaupt nicht so. Da ging es auf Hauen und Stechen, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, wir haben das damals gegründet, 2, 3 Frauen, und das erhielt dann mächtig Zulauf. Und irgendwann gab es dann den Aufstand gegen uns. Das lag damals in der Natur der Sache, war auch irgendwie in Ordnung. Und ich habe das dann irgendwann verlassen, diese Kreise. Aber es hat ja dann doch eine große Breitenwirkung gehabt.
Für die, die es nicht wissen, was war denn der Weiberrat, der legendäre Weiberrat?
Ja, das war eine Gruppe von Frauen innerhalb des Frankfurter SDS, dieser Studentenorganisation, die ziemlich schnell dann feststellten, dass sie eigentlich keine Lust hatten, den Herren, die da das Wort hatten, die Reden zu schreiben und die Fahnen zu nähen. Und die ihrerseits mal geguckt haben, dass ja nun um Autoritätsverhältnisse ging, auch im weitesten Sinne, wie das mit dem Verhältnis der Männer zu den Frauen in dieser Organisation war, und da doch einiges herausfanden, was ungut war, und dann das auch formuliert haben, zum Teil etwas drastisch, und dann auch sehr viel Unruhe in diesen Verein da brachten. Und das hat Spaß gemacht, das war irgendwie gut.
Und irgendwann mal holte eine Studentin aus und bewarf den...
Das war aber eine Berliner Studentin, also das hatte unmittelbar mit uns nichts zu tun. Aber wir haben, es gab dann so eine hannoversche Delegiertenkonferenz, und da haben wir dann so ein bisschen aufgemischt.
Der Tomatenwurf, der legendäre, also eine Studentin holt...
Sander, der hat später eine Filmerin, ich weiß nicht, ob sie damals schon Filme gemacht hat.
Ja, also die holte aus und bewarf den SDS-Vorsitzenden Hans-Jürgen Krahl mit Tomaten. Ja,
das war da so eine Tomate flog damals schnell mal, und das war auch in Ordnung, dass einer von denen mal eine abkriegte.
Aus heutiger Sicht würden Sie sagen, dass man damals das passende Gemüse gewählt hat, oder hätte es den SDS-Genossen ruhig etwas härter treffen können?
Nein, das tut ja nicht weh, so eine Tomate. Ich weiß auch gar nicht, ob sie wirklich getroffen hat. Das war schon in Ordnung, das hatte einen hohen symbolischen Stellenwert, und das war prima.
So, also der Frauenbewegung hat dieser legendäre Wurf gut getan. Und Sie, Sylvia Bovinschen, werden ja auch immer wieder gerne gefragt, ob Sie denn eine Feministin seien. Das ist ja für viele junge Frauen heute etwas ganz Freudloses und etwas Verzopftes. Was antworten Sie diesen Frauen denn?
Tja, ich habe das ja in dem Buch so ein bisschen beschrieben, was ich da antworte. Natürlich bin ich das. Nun kann man auch, das sind immer diese Schlagworte, kann man jetzt ein bisschen darüber diskutieren, was man darunter versteht. Als ich jung war, gab es diesen Begriff noch gar nicht, aber es gab die Vorstellung von Suffragetten, das waren eben auch so freudlose alte Schachteln, die gegen jeden Spaß opponierten. Aber ich habe mir damals schon gedacht, das weiß ich noch, da musste mal gucken, ja, was es damit überhaupt historisch auf sich hatte. Das war ja vollkommen verschüttet, es gab überhaupt keine Literatur dazu. Und dann habe ich mich damit mal ein bisschen beschäftigt. Und ich habe ja damals auch ein Buch dazu geschrieben. Ich habe da mal geguckt, so in der Literatur, was so, wie das Verhältnis so ist von den beschriebenen Frauen zu den schreibenden Frauen. Und habe mich damit beschäftigt. Und natürlich ist das nach wie vor ein Thema, wenn man sieht, was für verblödete Publikationen im Moment zu diesem Thema wieder erscheinen, fragt man sich allerdings, warum man sich 30 Jahre lang darüber einen Kopf zerbrochen hat. Letztlich auch unverschämt, denn ich meine, es haben sich ja ein paar Leute mal Gedanken zu diesem Thema gemacht. Und da einfach wieder so zu tun, als hätte es diese ganze Diskussion überhaupt nicht gegeben, das ist schon unverfroren.
Also Feministin ist für Sie nichts Anrüchiges?
Nein, das kann man doch drüber, ich meine, jetzt gibt es ja auch, das wendet sich ja gerade wieder. Auch bei den jungen Frauen, die werden jetzt plötzlich etwas nachdenklicher wieder, weil sie bestimmte Erfahrungen machen. Und ich meine, die Frauen sind jetzt in vielen Berufen, wo sie früher nicht waren, und das ist auch gut so. Aber da machen sie natürlich zum Teil Erfahrungen einer Einschränkung, die sie dann irgendwann nicht mehr anders interpretieren können, als dahingehend, dass das irgendetwas mit ihrer Geschlechtszugehörigkeit zu tun hat. Das ist gut, man muss sehen, was sich daraus entwickelt.
Ja, so spätestens nach dem ersten Kind.
Ich meine, das alte Problem, dass die Frauen gerne erwerbstätig sein wollen, Beruf haben wollen, selbstständig sein wollen und aber auch Kinder haben wollen, das ist überhaupt nicht gelöst. Diese Diskussion gibt es seit über 100 Jahren.
Wenn Sie junge Frauen heute sehen, die ja zum Teil ein sehr kritisches Verhältnis zu dem haben, wofür ihre Mütter und vielleicht auch Großmütter gekämpft haben, was geht dann in Ihnen vor?
Ich weiß nicht, meine, vieles kann ich dann auch wieder verstehen. Ja, und wenn diese Mütter permanent irgendwie diese ideologischen oder diese Phrasiologie, dieses ganze Bewegungsdeutsch dann an ihre Kinder permanent vielleicht auch in etwas dogmatischer Weise herangetragen haben, was Mütter ja manchmal machen, dann kann ich auch wieder verstehen, dass sie sich irgendwann dagegen wehren. Alle Bewegungen nehmen irgendwann groteske Züge an, wenn sie erstarren. Und das ist mir selber auch auf die Nerven gegangen, so manche Latzhose, die da irgendwie immer mit dem Fähnchen des kleingeschriebenen Manns da rumgelaufen ist. Aber, und da kann ich, wie gesagt, auch verstehen, dass man sich zunächst mal dagegen wehrt. Aber ich denke mir, wenn die werden auch ihre Erfahrungen machen. Also muss man mal gucken.
Trotzdem, also so heute in der Rückbetrachtung, hatten da Frauenbuchläden, Diaphragma-Übungsgruppen oder die Mein Bauch gehört mir-Kampagne, hatte das seine Berechtigung?
Also wissen Sie, mit das, was Sie da jetzt anklingen lassen, da sträuben sich mir auch die Haare. Damit hatte ich nichts zu tun.
Also auch damals nicht?
Also nein, das war mir ein Graus. Dieses ganze Gewaber damit habe ich nichts zu tun, und da habe ich damals auch meine Kämpfe gehabt und meine Feindinnen, und dieser ganzen etwas sumpfigen Abteilung dieser Bewegung habe ich nichts zu tun.
Frauen und Mode, das geht als Begriffspaar. Frauenbewegung und Pariser Schick nicht mehr ganz so. Was hat es mit Ihrem bereits erwähnten Bekleidungsfundamentalismus auf sich?
Ja, wenn Sie jetzt auf diese Zeiten, die mir nur noch verschwommen in Erinnerung sind, also 30 Jahre zurück, Frauenbewegung, da war Mode bei diesen Abteilungen der Frauenbewegung, die Sie eben ein bisschen zitiert haben, war sowas wie Mode auch hoch verpönt, und ich habe mich daran nicht gehalten. Mich hat das immer interessiert. Ich wollte mich gerne schön anziehen und war auch bereit, mein Fett da abzukriegen. Habe das auch ziemlich zäh durchgehalten. Es hat mich immer interessiert, Mode, und weil immer, wenn mich was interessiert, ob es das Älterwerden ist oder die Tiere oder irgendwas, dann versuche ich was drüber zu schreiben, wie gesagt, in der Hoffnung, dass ich dann schlauer werde, was ja dann meist nicht passiert. Und deshalb habe ich auch sehr früh schon einen längeren Aufsatz über die Mode geschrieben, weil mich das einfach interessiert hat. Wie komme ich eigentlich dazu, etwas schön zu finden? Warum ziehe ich dies morgens an und nicht das? Und dann dachte ich, was hat man eigentlich in früheren Zeiten über so Bekleidung und Mode, wie hat man darüber gedacht? Und dem bin ich dann so ein bisschen nachgegangen. Das war damals, diese Themen waren damals noch ein bisschen anrüchig. Das können Sie sich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass so ein Frauenthema, als ich es anfing, in akademischen Kreisen noch ziemlich ebäh war. Später haben sich die Regale gebogen unter der Last, die Regalbretter unter der Last dieser Literatur. Aber damals war es noch halbwegs originell. Und so war das eben mit der Mode auch. Das machte Spaß, sich darum mal zu kümmern. Und weil es mich halt im Alltag interessiert hat, dachte ich, kannst ja mal nachgucken, wie es damit so, wie darüber gedacht worden ist und wie darüber aktuell gedacht wird.
Sylvia Bovenschen, Sie sind Frau, Sie sind eine Frau mit einer körperlichen Behinderung und Sie bezeichnen sich selbst als älter werdende Frau und Sie sind Raucherin. Das sind ja im Prinzip schon 4 Diskriminierungsgründe.
Ja.
Welchen spüren Sie am stärksten, wenn überhaupt?
Eigentlich keinen.
Das ist schön zu hören.
Eigentlich keinen. Also ich kann mich kaum je daran erinnern, dass ich als Frau diskriminiert worden wäre. Aber das ist ja oft so, dass die Frauen, die fast gar nicht drunter leiden müssen, dann am lautesten schreien. Also behindert, nein, werde ich in den Kreisen, in denen ich mich bewege, werde ich auch deshalb nicht irgendwie diskriminiert oder verachtet. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mich selbst nicht verachte in der Beziehung. Was war das nächste? Ach, Raucherin, ne?
Ja.
Ja, das wird im Moment natürlich ein bisschen eng, zumindest in der Öffentlichkeit. Ich finde auch nicht, dass man rauchen soll. Ich weiß auch und sage das auch, das ist überhaupt nicht gesund. Wenn ich es tue, für mich, also da regt sich bei mir jetzt doch so ein bisschen so ein Groll, weil ich das Gefühl habe, dass da so die Bevölkerungsschichten gegeneinander aufgehetzt werden. Wie gesagt, ich halte das Rauchen für schädlich, aber ich weiß auch nicht, wenn man die Medien anschaltet, was in der Leberwurst ist, die ich gerade esse, da könnte auch schon wieder irgendein Gift oder ein Gammel, irgendwas Vergammeltes drin sein. Ich atme auf den Straßen sicher auch keine besonders gute Luft ein. Ich will das nicht relativieren. Ich sage es nochmal, Rauchen ist nicht gesund. Es ist mein letztes Laster und da werde ich inzwischen, also ich werde wahrscheinlich irgendwann nicht mehr essen gehen können, weil ich gerne nach dem Essen eine Zigarette rauchen möchte. Das ist dann eine private Entscheidung von mir.
Was bedeutet Ihnen das Rauchen? Ist es Genuss? Ist es Sucht? Ist es Mittel zur Kontemplation oder zur
All das, man kann da lange drüber, wahrscheinlich eine Neurologin hat mal gesagt, ich füge mir durch das Rauchen den Stress, den ich nicht mehr haben darf, dann nochmal zu. Ich weiß es nicht, ob das sinnvoll ist. Ich bin wirklich süchtig. Ich habe ein paar Mal versucht aufzuhören. Ich will darüber jetzt auch nicht, ich mache keine Reklame fürs Rauchen. Es ist aber auch Genuss, also ich habe schon auch einen Genuss dabei. Also es ist nicht nur eine trostlose Sucht, ich habe auch einen Genuss, wenn ich einen Kaffee trinke und eine Zigarette rauche und so sitze und nachdenke, wie der Tag so war oder werden wird. Das macht mir schon auch Spaß.
Immerhin in Ihrem Ranking der deprimierendsten Orte ist das Raucherzimmer in Krankenhäusern ganz weit oben.
Ja, aber das kann man jetzt eigentlich, sollte es noch mal eine Auflage geben, rausstreichen, weil das wird, glaube ich, abgeschafft. Insofern ist es schon eine Nachricht aus einer vergangenen Welt.
Gut, in Ihrem Buch Älter werden gibt es eine sehr, ja, das ist schwer, das richtige Wort zu finden, vielleicht anrührende Passage, die am Ende auch etwas mit dem Rauchen zu tun hat. Ich würde Sie bitten, wenn Sie mögen, diese Passage vorzulesen.
Wenn ich das Haus aus eigenen Kräften und nach Belieben verlassen könnte, hätte ich einen Hund, ginge ich häufig zu Freunden, ginge ich häufig in die Oper, ginge ich häufig ins Kino, ginge ich häufig ins Konzert, ginge ich häufig in Ausstellungen, ginge ich zuweilen ins Restaurant, ginge ich manchmal ins Theater, ginge ich manchmal zu Lesungen, ginge ich ganz selten zu Diskussionen, ginge ich fast nie zu Vorträgen, führe ich zweimal im Jahr nach Italien. War das schon alles? Ja. PS, Italien ist hinfällig, man darf dort nicht mehr rauchen. Und bald werden es die Restaurants hier auch sein.
Kommen wir nun zu einer Solistin aus ihrem musikalischen Damenprogramm, Kathleen, manche sagen Ferrier, sie war Britin Ferrier, hat sie sich, glaube ich, selbst genannt. 1912 ist sie geboren und 1953 ist sie an Brustkrebs verstorben, eine Altistin. Und das ist auch ein typisches Frauenschicksal, die sich als Telefonistin durchschlagen musste, bevor sie ihre Gesangskarriere starten konnte. Warum haben Sie Kathleen Ferrier oder Ferrier mit den Kindertotenliedern von Gustav Mahler ausgesucht?
Ja, das ist eben auch eine Stimme, die ich liebe. Und ich finde, man muss da treu sein. Wenn man über Jahrzehnte immer mal wieder von so einer Stimme beglückt wird und eine Chance hat, sie in die Öffentlichkeit zu bringen, das hat diese Stimme nicht nötig, sie ist hinreichend bekannt. Aber aus Treue und auch aus Liebe zu dieser Stimme und natürlich die Kindertotenlieder von Mahler, das ist schon mit das Anrührendste. Und auch traurigste, aber ich kann es nicht ändern, was es gibt. Und ich dachte, das gehört auch zum Leben.
Silvia Bovenschen zu Gast in HR2 Doppelkopf. Wir sprachen darüber, Sie sind seit vielen Jahren chronisch krank. Wir haben vorhin in dem kurzen Stück aus Ihrem letzten Buch eine vage Ahnung davon bekommen, was das für Ihr tägliches Leben heißt.
Vielleicht aber doch sagen, ich bin kein unglücklicher Mensch. Also ich habe viel Spaß, ich habe viel Freude, ich habe auch noch Glück in meinem Leben. Also ich bin kein unglücklicher Mensch.
Wer Ihr Buch gelesen hat oder es hoffentlich noch liest, wird das sofort feststellen. Bei Ihnen gehört alles, glaube ich, dazu, sowohl die traurige Seite als auch die sehr heitere, die nachdenkliche. Also die Kritik hat es sehr positiv bis euphorisch besprochen. Nur Joachim Kaiser von der Süddeutschen hat sich ein wenig Mühe gegeben, daran herumzumäkeln, aber so richtig ist ihm das auch nicht gelungen. Also alle finden es gut. Das heißt, bei Ihnen klingelt vermutlich häufig das Telefon. Sie werden angefragt, sollen vermutlich in Talkshows kommen. Das Radio will Sie haben, Zeitschriften. Wie gelingt es Ihnen, die drängenden Medien mit Ihrem Alltag zu koordinieren?
Ja, da sprechen Sie wirklich ein kleines Problem an. Ich möchte vorausschicken, ich bin vollkommen überrascht und außerordentlich erfreut über diesen Erfolg meines Buches. Und ich würde auch gerne vielem, was da angefragt wird, nachkommen. Das kann ich nicht, rein körperlich nicht. Ich kann jetzt nicht durchs Land reisen und überall lesen oder in die Talkshows gehen. Das kann ich rein physisch nicht. Aber ich bin kein Snob, ich freue mich wahnsinnig. Und natürlich ist es ein bisschen anstrengend jetzt. Ich führe ja sonst ein sehr zurückgezogenes, ruhiges Leben, was ich auch in dieser Beruhigung, die es gegenüber früheren Phasen hat, auch schätze. Das muss man ja auch, diese einzelnen Phasen haben so jeweils auch ihre guten Seiten. Und eigentlich mag ich diese relative Ruhe ganz gerne. Und jetzt plötzlich ist so ein kleiner Wirbel entstanden. Aber das ist auch ganz schön. Und wenn ich es nicht kann, muss ich halt absagen. Und dann ist mir da auch, glaube ich, niemand böse.
Sie sind auch Fernsehguckerin, bekennende Fernsehguckerin. Da wird ja zurzeit auch so ein Bild entworfen von sehr agilen Alten, also der 70-jährige Mann, der sich noch aufs Motorrad wirft, oder die 80-Jährige, die zum Tiefseetauchen sonst wohin fliegt. Und wir sprechen nicht von Leni Riefenstahl. Machen Sie diese Bilder auch so ein bisschen wütend?
Ja, ambivalent. Einerseits natürlich sind die Alten heute munterer und stabiler. Leute werden ja auch älter und bei gesundem Leibe sehr oft auch älter, als sie es früher waren. Und ich gönne das auch jedem, der, mit 80 noch Wasserski läuft oder sonst irgendwas, der Gewaltiges macht. Ich habe bloß so ein bisschen Angst, dass da so ein Bild entsteht, was dann alle, die das nicht mehr können mit 80 oder vielleicht auch schon mit 70 nicht mehr, dass die dann irgendwie, die vielleicht wirklich im Lehnstuhl sitzen wollen, lieber unter der Lampe und Musik hören oder lesen, dass die dann blamiert werden durch diese öffentliche Aufforderung der Altersfitness. Es ist vor allem, was mich stört, es ist so eine Suggestion. Ja, du musst dich fit halten, und wenn du alles richtig machst, wenn du wirklich alles richtig machst, wenn du nur gesund isst, wenn du nicht dick bist, wenn du nicht rauchst, wenn du keinen Alkohol trinkst und wenn du dich immer fit hältst im Fitnessstudio oder sonst irgendwo, dann wirst du 100 und bleibst immer gesund. Und vielleicht, das scheint mir da im Hintergrund auch noch mitzuschwingen, hast du das ewige Leben. Und das sind natürlich idiotische Suggestionen.
Im Vorgespräch haben Sie erzählt, dass Sie 2/3 Ihrer Platten weggegeben haben. Und wir sprechen von Schallplatten, also nicht von CDs. An Platten hängt man ja noch mehr. War das eine schwere Entscheidung?
Nein, ich habe ganz viel weggegeben. Ich bin dann 2-mal noch umgezogen und jetzt zuletzt hier nach Berlin. Und es ist auch manchmal ganz gut, wenn man sich von Sachen trennt. Es hat auch irgendwie was Befreiendes. Es sammelt sich ja dann auch ganz schnell wieder ganz viel an.
Bücher sollen Sie auch weggegeben haben, aber trotzdem, jede Platte ist auch eine Geschichte und jedes Buch vielleicht eine Erinnerung.
Ach, war da eine ziemlich umfangreiche Plattensammlung. Und dann gucken Sie irgendwann dann drauf und überlegen sich, wie alt Sie werden müssten, wenn Sie das alles nochmal hören wollten. Und ähnlich ist es ja auch mit den Büchern. Es ist ja auch manchmal Ballast und es ist manchmal ganz befreiend, da auch was wegzugeben. Wie gesagt, es häuft sich dann ziemlich schnell wieder einiges an. Ich habe da nicht solche ganz großen Sentimentalitäten.
Bei den Büchern, die Sie weggegeben haben, waren da möglicherweise auch Bücher der französischen Schriftstellerin Colette, die ja für manche überhaupt keine richtige Schriftstellerin ist, aber für Sie wohl schon.
Die habe ich war ich 12, 13, da habe ich die in irgendeiner Buchhandlung gefunden. Und die hat mich damals beeindruckt. War das so eine freie Luft, die mir da entgegenkam. Die war so ein bisschen frivol, aber nicht, das war jetzt keine pornografische Literatur oder dass da die Sexualität, wie das heute oft ist, so extrem ausgestellt wäre. Ich glaube gar nicht. Und trotzdem war da so eine Schuldfreiheit, wie es damals in der Literatur, in der Trivialliteratur vor allen Dingen, überhaupt kaum je vor Augen kam. Das hatte damals für mich so eine befreiende Wirkung.
Es war diese kleine sexuelle Komponente.
Ja, nein, das war, sexuell würde ich das gar nicht nennen. Es war so eine erotische Freiheit, die ich darin fand.
Da machen wir jetzt mal einen Sprung zu Wilhelm Reich. In Ihrem Buch schreiben Sie so treffend über die sexuelle Revolution. Ich zitiere daraus: Zu den von Wilhelm Reich inspirierten vermeidbaren Irrtümern der 70er Jahre zählte die Annahme, dass ein Spießer, den man sexuell enthemmt, etwas anderes sein könnte als ein sexuell enthemmter Spießer. Welche anderen vermeidbaren Irrtümer sollte man denn deutlich als solche benennen? Fallen Ihnen da noch welche ein?
Ja, so spontan. Also es gab in dieser 68er-Umkreis einige Irrtümer, die vielleicht vermeidbar gewesen wären. Aber das war damals tatsächlich im Schwange. Ja, natürlich diese Idee, dass wenn man die Menschen irgendwie sexuell enthemmt, dass das dann freie, autonome und klügere Menschen würden. Das hat sich, glaube ich, historisch auch wirklich entkräftet. Wenn die Leute diesen ganzen pornografischen Dreck, den es ja auch gibt, zu sich nehmen, werden sie nicht freier und klüger und souveräner.
Damit wären wir noch mal kurz beim Fernsehprogramm. Sie sind eine Fernsehguckerin, eine sehr aufmerksame, sehr reflektierte.
Ja, jetzt gar nicht mehr so, aber zu der Zeit, wo das so verpönt war, da war ich wirklich eine fanatische Fernsehschauerin. Also schon, es hat so eine Geschichte, die ich da auch beschreibe, das war zunächst in unserem Haus verpönt und wir hatten auch ganz lange keinen Fernseher und als er dann kam, habe ich kleine Suchtformen, glaube ich, entwickelt, was das, kleine Süchtigkeiten, was das Fernsehen betrifft. Und dann so in 60er, 70er Jahren war das ja so ganz verpönt. Das machte man nicht als intellektueller Fernsehen. Das machten alle heimlich. Da hat es richtig Spaß gemacht zu sagen, ich habe gestern Abend Quiz-Sendung oder so gesehen. Dann musste man eigentlich noch hinzufügen, aber nur aus soziologischem Interesse, das habe ich aber nie gemacht, sondern ich habe gesagt, das hat mir auch Spaß gemacht. Die anderen haben es wahrscheinlich auch alle gesehen, haben es nicht zugegeben. Jetzt, wo das so ganz schick ist, überlege ich mir, ob man da nicht langsam wieder umschwenken muss in so eine eher moralistische Ecke.
Zwei Künstlerinnen haben Sie explizit erwähnt in Ihrem Buch. Sie haben noch mehr erwähnt, aber diese zwei habe ich jetzt herausgegriffen. Das eine ist Adele Sandrock, die Sie sehr beeindruckt hat, und Marika Röck.
Also Adele Sandrock, die muss in ihrer Jugend sehr schön gewesen sein und hatte wohl ein erotisches Verhältnis mit Arthur Schnitzler. Das ist literarhistorischer Klatsch. Die alte, ich kannte in meiner Jugend, habe ich die Filme gesehen mit der alten Adele Sandrock. Und die alte Adele Sandrock wurde damals immer eingesetzt, vielleicht war sie es auch, kann ich nicht beurteilen, als so eine griesgrämige, wirklich ungute und etwas gefährliche, grantelnde Halbgreisin. Und da habe ich mal gedacht, in den mittleren Jahren, ja, du wirst ja auch alt werden, das ist dir ja an der Adele Sandrock, da hatte ich irgendwann mal ein Foto gesehen von der blühenden, schönen, jungen Adele Sandrock und sah immer diese alte, in so blöden Filmen mit Hans Moser, mehr oder weniger blöd, war nicht ganz blöd, war die dann immer, und dann habe ich gedacht, ja, das, so geht es, ja. Und dann dachte ich, naja, wenn du dann so alt wirst wie die, dann wirst du hoffentlich auch so ein Monster, so eine Monsteralte, so eine etwas gefährliche Monsteralte. Das habe ich halt nur beschrieben. Aber sonst bin ich von Adele Sandrock nicht so wahnsinnig beeindruckt. Da wüsste ich Künstlerinnen, die mich mehr beeindruckt. Die andere, die habe ich wirklich nie gemocht. Ich fand sie grässlich. Diese Marika Röck, wie sie da immer so, ach, ich fand sie einfach, ich will ja gar nicht mich, ich raste da immer noch aus. Also das gibt es doch. Dass man irgendwelche Leute, ich meine, die können vielleicht gar nichts dafür, aber so wie man Schauspieler liebt oder eine Sänger oder irgendwas, so gibt es auch Figuren, die man überhaupt nicht mag. Zähen, ungarischen Dialekt, ich habe nichts gegen Ungarn, ich finde den sonst sogar ganz schön, aber bei der, nein, die fand ich einfach immer grauenhaft. Und ich dachte, die stirbt nie, die wird immer weiter tanzen und singen. Und dann ist sie aber doch gestorben.
Immerhin, so unterschiedlich die beiden auch sein mögen, beide haben, Sie haben es gesagt, ein sehr hohes Alter erreicht. Und Silvia Bovenschen, ich würde Sie gerne noch einmal bitten, eine kleine Passage aus Ihrem Buch zu lesen. Die Passage ist überschrieben mit Grammatik.
Das ist bekannt. Eine ältere Frau ist jünger als eine alte Frau. Wie groß muss doch die Angst vor dem Alter sein, dass sie sogar die Grammatik vergewaltigt.
Bleibt zu hoffen, dass es vielleicht ein wenig gelungen ist, in dieser Sendung die Angst vor dem Alter nicht allzu mächtig werden zu lassen. Silvia Bovenschen, Essayistin und Literaturwissenschaftlerin, Sie haben auf jeden Fall mit Ihrer Sicht der Dinge dazu beigetragen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und zum Schluss soll noch ein junger Mann zu Wort kommen. Zum Entsetzen Ihrer Eltern haben Sie ihn Richard Wagner vorgezogen.
Naja, als ich jung war, wissen Sie, das war ja so wunderbar. Man legte eine Elvis-Platte auf und schon ging das Abendland unter. Und dieses Lied, ich dachte mir, wenn man sich ja an sein Leben zurückerinnert, man kann sich an Situationen erinnern, man kann sich an Ereignisse erinnern, aber es ist ganz schwierig, so ein Lebensgefühl, das man mal mit 17 vielleicht hatte, nochmal raufzuholen. Das geht dann manchmal mit so einer Musik. Und wenn ich dieses Stück höre, was ich gar nicht so doll finde, aber dann habe ich so das Gefühl, ja, das war so die Bewegung, mit der man so durch die Straßen ging. Aber Erinnerungen können täuschen, vielleicht spinne ich und das stimmt gar nicht.
Elvis Presley, er ist als kranker, ältlicher Mann gestorben und wird trotzdem jung bleiben. Wir hören ihn jetzt mit Good Luck Charm. Herzlichen Dank nochmal, Silvia Bovinschen. Das war HR2 Doppelkopf. Am Mikrofon verabschiedet sich Chris Corlett.